Ich möchte recht herzlich begrüßen zum heutigen Gottesdienst. Und ich möchte das tun mit dem Wort aus Sicht von Paulus, den er an Timotheus schreibt, in seinem Brief, in seinem ersten Brief an Timotheus. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Ja, mit den beiden einleitenden Versen aus dem 1. Timotheus 3,14 möchte ich uns heute einstimmen auf den heutigen Gottesdienst und uns auch bewusst machen, in welcher Stellung dass wir sind als Gemeinde, in welcher Stellung dass wir erhoben worden sind. Wir sind zu Pfeiler und zu Grundfesten von der Wahrheit berufen. Ein Pfeiler ist etwas, das etwas anderes hochhebt, wo stützt. Ein Pfeiler hat eine wichtige Aufgabe. Ein Pfeiler ist die Grundfeste. Die Gemeinde ist eine Grundfeste und Basis, wo der Wahrheit Festigkeit gibt, wo die Wahrheit hochhaltet und selber darunter bleibt. Und jeder einzelne Gläubige, jeder einzelne Gläubige ist hier in der Gemeinde eingebunden, in das Haus Gottes. Und auf den Abschnitt möchte ich im Verlauf der Einleitung nochmal zurückkommen, auf das sogenannte Geheimnis der Gottesfurcht. Aber zuerst möchten wir den Gottesdienst anfangen mit zwei Liedern, die davon reden, von dem Geheimnis, wo der Gottesfürchtigen im Alten Testament noch verborgen war, für uns aber offenbar worden ist, in Gottes Sohn Jesus Christus. Von dem Geheimnis singen wir, möchte ich gerade mit einem Dank anfangen. Dank sei dir, das Lied 18. Ja, wir stehen doch auf zum Gebet, die wir mögen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du mitten unter uns bist, dass du, wie wir es gesungen haben, in unseren Herzen willst Wohnung nehmen. Danke auch für die Stellung, die wir haben als ganze Gemeinde, dass wir dürfen lieb sein und dass wir auch dürfen Pfeiler sein von der Grundfeste, von der Wahrheit. Ja, und das heisst, dass wir deine Wahrheit dürfen unter uns haben, dass wir sie dürfen hochheben, dass wir dürfen Leuchter sein auch in dieser Welt, dass wir deine Wahrheit dürfen austragen. Aber als Pfeiler brauchen wir auch Stärkung. Und da danken wir dir, dass wir am heutigen Morgen zusammengekommen sind, um eben genau diese Stärkung aus deinem Wort zu erfahren. Danke, willst du uns lehren, danke, willst du uns dort abholen, wo wir stehen. Du siehst, wo jedes Einzelne ist und du weißt auch, alle Sorgen, die uns vielleicht auch noch jetzt anhaftet von dieser Woche. Aber wir dürfen es dir hergeben, Herr, und wir dürfen einfach auch froh sein und glücklich und einfach auch überaus dankbar für das, was wir haben in dir. Danke für das Wort, das heute predigt wird und danke auch für jedes, der heute uns dieses Wort weitergibt. Ja, dass auch jedes Wort da darf, guten Boden darf treffen. Danke dir jetzt, dass du die Hand über dem Gottesdienst hebst, dass wir gute Gemeinschaft dürfen haben, dass wir dürfen wohlgefällig auch wandeln als deine Hausmitbewohner, Herr. Ja, wir sind in deinem Haus, wo du Herr bist, und da dürfen wir in deinem Haus sein. Danke, dass du uns da eingebettet hast, auch in die Gemeinde. Amen. Nehmen wir Platz. Ja, es gibt sie, die Geheimnisse und die Wunder, gerade das Wunder von der Geburt, wo doch, denke ich, ein Geheimnis bleibt, wie das alles zustande kommt, wie so ein Mensch entstehen, wie der Herr das eingerichtet hat. Wir haben auch von einem Geheimnis geredet, im 1. Timotheus 3, wo man doch möchte aufstehen. Im 1. Timotheus 3 habe ich gelesen, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht, im Vers 16. Groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Ja, was uns nicht verhüllt und bekannt ist, Ja, sondern es ist uns nicht, das ist eben genau das Geheimnis, das ist uns offengelegt. Es ist uns offenbart worden in allem, was Christus ist. Und der Paulus schreibt noch oft von Geheimnis. Und wenn er Geheimnis meint, dann spricht er die Wahrheit eigentlich an. Das, was in Christus ist. Ja, was für die Menschen im Alten Testament noch verhüllt gewesen ist. Wo ihnen verhüllt geblieben ist. Wo wir aber offenbart bekommen haben. In allem, was Christus ist. Ein Geheimnis beschreibt und bezeichnet eine Wahrheit, wie ich es gesagt habe, die früher noch verborgen war, aber jetzt offenbar ist. Dazu gehört die Menschwerdung von Christus. Dazu gehört auch das Wohnen Gottes im Gläubigen. Auch das ist ein Geheimnis, das aber offenbar ist. Dazu gehört die Einheit der Gläubigen in der Gemeinde. Offenbar worden ist das Evangelium gemäß Kolosser 4,3. Und auch das Geheimnis von der Gesetzlosigkeit, wo Paulus schreibt im 2. Thessalonicher 2,7, das Geheimnis der Gottlosigkeit ist am Wirken. Und wird sich völlig entfalten, wenn der aus dem Weg ist, der es jetzt noch zurückhält. Auch Gottlosigkeit wird mit dem Geheimnis umschrieben. Und ein weiteres Geheimnis, das uns offenbar gemacht ist, ist im Wort Gottes, ist die Entrückung der Gemeinde. All die Themen umschreibt der Paulus auch mit dem Geheimnis. Das Geheimnis der Gottesfurcht, oder eben das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das Geheimnis vom Evangelium, das Geheimnis von der Gemeinde, von der Einheit. Und das alles ist, was Christus ist. Das ist die Wahrheit, die uns gilt als Hausbewohner im Haus Gottes. Was uns gilt, hochzuhalten, wie ein Pfeiler etwas aufhebt. Die Grundfeste von der Wahrheit. Wir lesen doch den Abschnitt miteinander, 1. Timotheus 3, ab Vers 14. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Also wie gesagt, das schrieb der Paulus an Timotheus. Der Timotheus ist in der Gemeinde in Ephesus. Und der Paulus hat noch nicht Sicherheit, dass er bald kommt. Es kann auch sein, dass es noch Verzögerungen gibt. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Und den Doppelpunkt aufzählig, Gott ist offenbar geworden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Ja, wir haben vom Haus Gottes gehört. Und das Haus Gottes ist hier eine Beschreibung für die Gemeinde. Und wenn die Gemeinde das Haus Gottes ist und wir Gemeindemitglieder sind, so sind wir also Hausgenossen, Hausbewohner oder Mitbürger im Haus, wo der Christus, der Herr, der Hausherr ist. Und dementsprechend wird, wie der Paulus und Timotheus da schreibt, ein entsprechendes Verhalten oder entsprechender Wandel auch erwartet. Darauf möchte er ihn ja hinweisen. Ja, wieso? Eben weil Christus die Wahrheit ist und er die Offenbarung und das Geheimnis von der Gottesfurcht. Der Glaube, die Erkenntnis von aller Wahrheit bringt uns gerade direkt dazu, dementsprechend auch zu wandeln. Jeder Gläubige in der Gemeinde leitet von dem Geheimnis öffentlich Zeugnis ab. Die Wahrheit über Christus ist für die Welt verborgen. Aber wir dürfen sie kennen und wir dürfen sie bekennen, die Wahrheit. Wir möchten zwei Lieder singen, wo eben die Wahrheit auch bezeugt. Die Güte Gottes preisen. Achten wir auf die vierte Strophe. Eben auch singt davon, dass wir es dürfen bezeugen, die Wahrheit hochheben, wie wir sie hochheben als Säulen, als Pfeiler. Singen Lied 37. Ja, im übertragenen Sinn hat doch der Paulus genau das am Timotheus geschrieben. Also wenn du deinen Herr in der Schöpfung erkennst, wenn du seine Gnadentaten siehst, wenn du dem Geheimnis von der Gottesfurcht begegnest, dann kannst du singen, ja, gross bist du, wie gross bist du. Ja, je mehr du und ich von dem Geheimnis von der Gottesfurcht erfahren, desto überzeugter dürfen wir auch einstimmen in das Lied, wie gross bist du. Der Paulus gibt dir da eine wunderbare Beschreibung von dem Geheimnis von der Gottesfurcht. Er nennt doch Christus nicht beim Namen, aber die ganze Beschreibung, die ganze Aufzählung ab Vers 16, ja, da sieht man, dass es, und da erkennt man, dass es um ihn geht. Wir lesen da zum Beispiel, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Ja, das kann nur Christus sein. Gemäß Johannes 1,14 lesen wir, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er ist es, von dem die Gemeinde vor der Welt Zeugnis ablegen soll. Er ist gerechtfertigt im Geist, schreibt er dann weiter. Ja, gemäß Römer 1, Vers 4 lesen wir, er hat sich erwiesen als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Er, Jesus Christus, unser Herr. Ja, der Heilige Geist hat über ihn ein vollkommenes Zeugnis abgeleitet. Der Heilige Geist stimmt in allem überein, was Christus auf Erde gewesen ist und was er tun hat. Ja, er wurde gesehen von den Engeln, lesen wir weiter. Die Engel sind Zeuge gewesen bei seiner Geburt. Sie sind Zeuge gewesen über sein Leben. Zum Beispiel in Matthäus 4,11 lesen wir, nachdem Jesus versucht worden ist durch Satan, da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Ja, die Engel sind Zeuge gewesen, sind dabei gewesen bei seiner Gefangennahme. Und er gefangen genommen worden ist, der Herr Jesus. Matthäus 26,53, da lesen wir, oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Ja, auch die gefallenen Engel und Satans dämonische Heerscharen sind Zeuge gewesen. Da sind Zeugen geworden. So zum Beispiel, wenn man in Kolosser 2, Vers 15 lesen, indem er die Schuld ans Kreuz heftete, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben Tag. Ja, die Engel sind Zeuge gewesen von seiner Auferstehung. Ja, ein Engel ist es gewesen, der den Stein weggewälzt hat vom Grab. Und sie sind da gewesen bei seiner Himmelfahrt. Ja, wo sie da gewesen sind und predigt haben, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel, sagt den Engel. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Ja, die Engel sind Zeuge von dem Geheimnis. Ja, und er ist verkündigt worden unter den Heiden. Die Gottesfurcht beschränkt sich nicht auf Israel. Und er ist Gegenstand vom Glauben. In der Welt, dort, wo er noch nicht öffentlich regiert, sondern dort, wo Satan jetzt noch Oberhand hat. Und die Beschreibung da schließt ab mit, er ist aufgenommen in die Herrlichkeit. Geschichtlich kommt ja die Verkündigung unter den Heiden uns aufgenommen, kommt ja zuerst ja, die Verkündigung aufgenommen in die Herrlichkeit und nachher die Verkündigung unter den Heiden. Aber da schließt aufzählig mit dem aufgenommen die Herrlichkeit ab. Und meint, kann sein, dass es meint, dass er dort auf den Moment hindeutet, wo er zusammen mit der Gemeinde aufgenommen wird in der Herrlichkeit, gemäß dem 1. Thessalonicher 4,17, wo man lesen, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Ja, wir möchten nochmal zwei Lieder singen vor der Predigt, vor der Sonntagsschule. Zuerst das Lied 148, wo von dieser zukünftigen Stadt auch berichtet, es gibt eine Stadt. Lied 148 und nachher das Lied 135.
Ja, ich möchte auch noch beten, bevor wir auf die Predigt hören. Herr Jesus, wir danken dir vielmals für den Morgen, für die Gemeinschaft, die wir haben miteinander als Brüder und Schwestern. Danke für das, was wir schon haben hören aus deinem Wort, auch für das Geheimnis der Gottesfurcht, ja, das wir haben lesen dürfen. Aber auch für die wunderbaren Zusagen für die Gemeinde, dass das Haus Gottes ist, dass es Grundfest und Pfeiler der Wahrheit ist. Ja, danke, dass du das so bestimmt hast. Und was ist die Wahrheit, wenn nicht dein Wort? Und so danken wir dir auch, dass wir dein Wort vollkommen und vollständig haben dürfen und dass wir uns darauf stützen dürfen. Nur das ist die Wahrheit. Und so möchte ich dich auch bitten, dass wir aus dieser Wahrheit lernen dürfen am heutigen Morgen, dass wir die Realitäten richtig einordnen können und sehen, dass uns das aber nicht muss ängstigen, sondern uns kann festigen, einfach alles von dir zu erwarten und auf dich zu vertrauen. So bitten wir um dein Segen, um dein Reden zu uns am heutigen Morgen. Amen. Ja, wir stehen in Daniel Kapitel 10. Dieses Kapitel beinhaltet ja die Einleitung zur letzten großen Prophetie von Daniel, welche von der Zeit Daniels bis zur Zeit des Endes dauert, wenn Israel ein letztes Mal bedrängt und sich bekehren wird. Und Daniel 10 zeigt uns die Umstände, unter denen diese letzte große Prophetie gegeben wurde. Und Daniel war unterdessen ein alter Mann, er war 70 Jahre älter als in Kapitel 1. Und das babylonische Weltreich war beendet, seit 3 Jahren war Medo-Persien an der Macht. Und wir finden 2 wichtige Themen in diesem Kapitel. Erstens die Wichtigkeit des geistlichen Lebens von Dienern Gottes, ihnen offenbart der Herr seine Pläne. Und zweitens sehen wir, welche Mächte in der unsichtbaren Welt die Geschichte auf der für uns sichtbaren Welt steuern. Ich möchte zuerst das Kapitel mit uns lesen, dann werde ich die wichtigsten Punkte der letzten Predigt kurz zusammenfassen, bevor wir uns dem Thema der heutigen Predigt zuwenden, dem Einfluss der unsichtbaren Welt auf die Ereignisse auf dieser Erde. Aber zuerst wollen wir lesen Daniel Kapitel 10, Vers 1 bis 11, Vers 1. Im 3. Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der Belsazar genannt wird, ein Wort geoffenbart. Und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal. Und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise und Fleisch und Wein kamen nicht über meine Lippen. Auch salbte ich mich nicht, bis die 3 Wochen um waren. Aber am 24. Tag des 1. Monats befand ich mich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hidekel. Und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Ufas umgürtet. Und sein Leib war wie ein Topas, und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln. Seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz, und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein. Die Männer aber, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht, Doch befiel sie ein so großer Schrecken, dass sie flohen und sich verbargen. Und ich blieb allein zurück und sah diese große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir und mein Aussehen wurde sehr schlecht und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Als ich aber den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Und siehe, eine Hand rührte mich an, so dass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und er sprach zu mir: Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein, denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Da sprach er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden, und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Da er nun mit diesen Worten zu mir redete, schlug ich meine Augen zur Erde nieder und blieb stumm. Und siehe, da rührte einer, der den Menschenkindern gleich war, meine Lippen an. Und ich öffnete meinen Mund, redete und sprach zu dem, der vor mir stand: Mein Herr, wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen überfallen und ich habe keine Kraft behalten. Und wie könnte ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Und nun ist keine Kraft mehr in mir und der Atem ist mir ausgegangen. Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich. Und er sprach: Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt. Und ich sprach: Mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Und er sprach: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Nun will ich wieder hingehen und mit dem Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Doch will ich dir verkünden, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist, und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene, als nur euer Fürst Michael. Auch ich stand ihm im ersten Jahr Darius des Meders bei, um ihn zu stärken und ihm zu helfen. Ich möchte noch einmal betonen, dass die Grundlage für diese Erscheinung und auch für die außergewöhnliche Prophetie in Kapitel 11 und 12 Daniels geistliches Leben war. Wir haben das vor einem Monat betrachtet. Wir haben uns gefragt, wem offenbart der Herr seine Pläne? Und wir sehen zuerst, dass Daniel auf das Wort Gottes achtete und es verstehen wollte. Das war in seinem Herzen. In Vers 12 steht, er hat sein Herz darauf ausgerichtet, Gottes Angelegenheiten zu verstehen. Und dann sehen wir, wie Daniel trauerte, er fastete und betete. Es steht nicht, warum er das tat. Aber die Vermutung liegt nahe, dass es mit der Botschaft zusammenhing, die er in Kapitel 9 empfangen hatte. Es würde noch sehr lange dauern, hat er dort gelernt, bis Israels Schicksal gewendet würde, bis der Tempel bestehen bliebe und bis der Messias kommen wird. Und gleichzeitig wusste Daniel, die Gegenwart, sie war düster. Die Rückkehr war unvollkommen. Die Sünde in Gottes Volk war immer noch da. Und darüber trauerte Daniel und das führte ihn ins Gebet. Und damit verbunden war auch, dass er sich vor Gott demütigte. Er legte all seinen Stolz, all sein Vertrauen in die eigene Fähigkeit und in die eigene Kraft ab. Er konnte nur seine Schwachheit bekennen. Und so war diese letzte Prophetie eine Antwort auf Daniels Nachdenken über Gottes Wort, auf sein Gebet, auf sein Sündenbekenntnis und sein sich demütigen. Und wenn wir Gottes prophetisches Wort verstehen wollen, dann ist das die einzig richtige Haltung. Es geht um unser Herz. Wir wissen auch sehr viel über die Zukunft dieser Welt. Wir können uns fragen, treibt das auch uns ins Gebet, ins Trauern, in die Demütigung, aber auch ins Suchen, dass wir es noch besser verstehen, was im Wort Gottes steht. Und das Ergebnis war, dass Daniel den Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit erkennen durfte. Das Ergebnis war, dass Daniel gestärkt wurde, dass er ein wunderbares Zeugnis von Gott erhielt. Daniel war der vielgeliebte Mann. Andere übersetzen, der Mann, der du lieb und wert bist. Das Wort bedeutet Mann der Kostbarkeiten oder auch Mann der Schätze. Und nicht zuletzt erhielt Daniel auch Antwort auf seine Gebete. Es wurden ihm zukünftige Ereignisse enthüllt. Also solchen Menschen wie Daniel offenbart der Herr seine Pläne. Sind wir, bist du, bin ich ein solcher Mensch? Das ist die entscheidende Frage. Und damit kommen wir zur heutigen Predigt. Wir wollen vor allem die Vorgänge in der unsichtbaren Welt miteinander anschauen und die Erscheinungen, die Daniel hatte. Es gibt ja kaum ein anderes Kapitel, das uns solche Einblicke in die unsichtbare Welt gibt wie dieses. Vielleicht noch Hiob 1 und 2, wo der Herr mit Satan über den gerechten Hiob diskutiert. Oder 1. Könige 22, wo in der unsichtbaren Welt diskutiert wird über den Tod von Ahab. Und mit diesen beiden Kapiteln ist das wirklich ein einmaliger Einblick hinter die Kulissen. Wir sehen übernatürliche Wesen, die zu Daniel redeten und ihn stärkten. Und wir sehen Kämpfe in der unsichtbaren Welt, die durch Gebete ausgelöst werden. Und wir sehen den Herrn Jesus in seiner Gestalt vor seiner Menschwerdung. Ich möchte zuerst kurz die wichtigsten Figuren aus diesem Kapitel vorstellen. Da wollen wir noch eine Seite weiterblättern ans Ende dieser Vision in Daniel 12, Vers 5 und 6. Bis Vers 4 war es ja der Engel, der zu Daniel geredet hat. Und dann in Vers 5 steht, und ich, Daniel, schaute, und siehe, da standen zwei andere da, der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand, wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind, und so weiter. Es geht mir um die Frage, welche Figuren waren beteiligt an dieser letzten Vision. Also bis Kapitel 12, Vers 4 sprach ein Engel zu Daniel. Es ist der gleiche, der bereits in Kapitel 10 mit ihm redete. Und gleichzeitig sah er zwei Engel links und rechts des Flusses und vor ihm einen in Leinen gekleideten Mann. Also es waren insgesamt vier Figuren. Und wir sehen in Daniel 10, Vers 5 bis 9 eine Erscheinung des Herrn Jesus vor seiner Menschwerdung, in seiner verherrlichten Form. Es ist der in Leinen gekleidete Mann oberhalb des Flusses. Und ab Vers 10 sehen wir ein Engelwesen, das im Auftrag Gottes mit Daniel sprach. Er war es, der Gott, der Daniel die Botschaft als Antwort auf seine Gebete überbrachte. Und möglich wäre, dass ab Vers 16 von einem weiteren Engel die Rede ist, der kam, um Daniel zu stärken. Vielleicht war das einer der beiden Engel, die Daniel an den Ufern des Flusses sah. Aber ich möchte es offen lassen, ob ab Vers 10 von einem oder von mehreren Engeln die Rede ist, weil es für das Verständnis des Textes auch nicht entscheidend ist. Ich konnte mich da auch nicht festlegen. Dann werden weitere Engel genannt, die Daniel nicht sah, aber in der unsichtbaren Welt einen erbitterten Kampf führten. Sie werden Fürsten genannt. Da wäre einerseits Michael, andererseits die Fürsten von Persien und von Griechenland. Das sind die Figuren aus der unsichtbaren Welt, die diese Vision begleiten. Und die Predigt möchte ich anhand dieser Hauptfiguren auch gliedern. Zuerst der verherrlichte Herr Jesus, dann das oder die Engelwesen, die mit Daniel in Kontakt waren, und als drittes die Fürsten, die in der unsichtbaren Welt einen Kampf führten. Daniel befand sich ja am Ufer des Hidekels, das ist der babylonische Name für den Tigris. An diesem Fluss lebten die großen Feinde Israels, damals vor allem Babel und Persien, heute der Iran und der Irak. Und ich lese uns, was Daniel dort sah, noch einmal, Daniel 10, Vers 5 und 6. Und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Ufas umgürtet. Und sein Leib war wie ein Topas, und sein Angesicht strahlte wie der Blitz, und seine Augen wie Feuerfackeln. Seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz, und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Also nach 21 Tagen Gebet und Selbstdemütigung sah Daniel diese Erscheinung. Und weshalb sage ich, dass Daniel hier den Herrn Jesus sah? Ich möchte dazu lesen, wie auch Johannes den verherrlichten Herrn Jesus sah, aus Offenbarung 1, Vers 13 bis 15. Und versuchen wir, die Parallelen zu sehen in diesen Stellen. Offenbarung 1, Vers 13 bis 15. Johannes schaute sich um nach der Stimme, die er hörte, und dann steht, und mitten unter den sieben Leuchtern sah ich einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Also wir finden sämtliche Eigenschaften aus Daniel 10, auch in Offenbarung 1, manchmal in etwas anderen Worten, aber der goldene Gürtel, das strahlende Angesicht, die Augen wie Feuerfackeln, die Füße wie Erz, die tosende Stimme, alles Parallelen. Und Daniels Reaktion gleicht der Reaktion anderer Männer Gottes, wenn sie Christus sehen durften. Johannes reagierte genau gleich, als er den Herrn Jesus sah. Hesekiel reagierte so, als er die Herrlichkeit Gottes sah und so weiter. Es gäbe weitere Beispiele dafür. Dann sehen wir in Hesekiel 9 und 10 ebenfalls den Herrn Jesus und ebenfalls mit dem leinenen Gewand. Er kennzeichnet dort diejenigen, die gerettet werden sollen, bevor er dann das Gericht über Jerusalem ausgoss. Also er war Vollzieher von Gericht und von Gnade und auch mit sehr ähnlicher Beschreibung. Ich möchte ganz kurz auf sein Aussehen eingehen. Er war in Leinen gekleidet. Leinen war ein weißer Stoff, ein leuchtend weißer Stoff. Und weißes Leinen redet in der Bibel von Reinheit. Der Herr Jesus wurde in Leinen geboren. Es wird mit Windeln übersetzt, aber es waren Leinen. Und er wurde auch in Leinen begraben. Leinen gehörte aber auch zur priesterlichen Bekleidung damals. Und zuletzt wird auch die Braut des Lammes wie gekleidet sein? Mit Leinen. Und es wird erklärt, dass dies die Gerechtigkeit der Heiligen ausdrückt. Also ist der Herr Jesus der vollkommen Gerechte und Reine, aber auch der vollkommene Priester für die Seinen. Und der goldene Gürtel, er drückt einerseits die Herrlichkeit aus. Wer sich umgürtet, ist aber auch bereit zum Aufbruch, zum Handeln, zum Eingreifen in der Geschichte. Und nicht zuletzt, der goldene Gürtel gehörte auch zur Priesterbekleidung, genau wie das weiße Kleid. Und der Herr Jesus ist ja unser vollkommener Hohepriester, der sich als Opfer für uns hingegeben hat. Und auf all diese Aspekte könnte eben dieser goldene Gürtel auch hinweisen. Dann lasen wir, dass sein Leib wie ein Topas strahlte. Das ist ein transparenter, gelber Edelstein, der wie Gold glänzt. Und Edelsteine sind ja auch ein Bild für die Herrlichkeit Gottes. Und sein Angesicht strahlte wie ein Blitz. In Offenbarung 1 haben wir gelesen von einem leuchtend weißen Haupt. Auch das steht für die Herrlichkeit, die Reinheit des Herrn Jesus. Aber der Blitz drückt natürlich auch die Schnelligkeit aus, mit der der Herr Jesus erscheinen wird, wenn er wiederkommt auf diese Erde als Richter. So steht es in Matthäus 24, Vers 27. Und damit kommen wir zu einem Bild, das eher das Richterliche des Herrn Jesus ausdrückt. Wir sehen die Augen wie Feuerflackeln. Dem Herrn Jesus ist nichts verborgen. Er weiß alles. Er sieht auch ins Verborgene. Und das Feuer prüft Dinge. Es verzehrt alles Unechte, während umgekehrt alles Echte bestehen bleibt. Und der Herr Jesus wird alles aufdecken und er wird es vollkommen gerecht beurteilen. Dann sehen wir auch die Arme und die Füße wie leuchtendes Erz. Erz konnte ja glühend heiß werden. Der Altar war zum Beispiel aus Erz gebaut. Und so stehen die Füße aus Erz auch für das Handeln des Herrn im Gericht. Er wird mit glühenden Füßen alle Sünde richten. Und das ist das Bild, das haben wir auch bei den Sendschreiben angeschaut. Im Altertum, da lagen gerichtete Menschen zu Füßen der Könige, die über Leben und Tod urteilten. Und auf wen dieser Fuß fiel, der war des Todes. Das war damals im Altertum so verbreitet. Und zuletzt haben wir gelesen vom Klang seiner Worte wie von einem Tosen einer Volksmenge. An anderen Stellen wird es mit einer Posaune oder mit dem Rauschen vieler Wasser beschrieben. Also alles meint eine mächtige, eine imposante Stimme. Es ist die Stimme, die alles übertönen wird zuletzt. In unserer Zeit gibt es viel Lärm, in der Zeit der Nationen viel Lärm, viel gegen Gott, aber zuletzt wird nur noch die Stimme Gottes zu hören sein, wenn er die Erde richtet. Alles andere wird verstummen. Und so sah Daniel den Herrn Jesus als Priester, als Richter und auch als Verherrlichter. Aber nun wollen wir uns fragen, was ist die praktische Lehre dieser Erscheinung? Das ist ja nicht nur Theorie oder ein schönes Bild. Erstens, Daniel erkannte den Herrn Jesus nach 3 Wochen intensivem Gebet und Nachdenken über Gottes Wort. Und diese Dinge, Gebet, Nachdenken über Gottes Wort, führen dazu, dass wir zuallererst den Herrn Jesus erkennen und dass wir ihm dadurch nahe kommen. Und deshalb war Daniel der vielgeliebte Mann, in Gottes Augen der kostbare Mann. Nur Daniel sah ihn, keiner seiner Begleiter konnte ihn sehen. Aber wer betet wie Daniel, wer sich demütigt wie Daniel, dem offenbart sich der Herr. Die Geheimnisse Gottes und die geistlichen Realitäten sind für die, die ihn lieben und suchen, so wie Daniel. Dann zweitens, das haben wir letztes Mal bereits gestreift, bevor es um die Zukunft mit all diesen schlimmen Ereignissen ging, sah Daniel den Herrn Jesus. Und das zeigt uns, dass der Herr Jesus das Ziel der Geschichte ist. Und diese Reihenfolge ist sehr wichtig, auch für uns, wenn wir über die Zukunft nachdenken. Auf ihn zu blicken, auf den Herrn Jesus, ist der beste Schutz, wenn wir über die Zukunft nachdenken. Sonst verzweifeln wir. Es zeigt uns, dass alles, was auf dieser Welt geschieht, nur das Vorletzte ist. Sei es das vierte Tier, von dem wir gehört haben, der erneute Judenhass, der kommen wird, das Auftreten des Antichristen und so weiter. Alles ist nur das Vorletzte. Das Letzte wird das Wiederkommen des Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit sein. Und was für ein Trost musste das sein für Daniel im Hinblick auf sein Volk. Und auch wir erwarten den Herrn Jesus. Wir erwarten nicht die Trübsal, nicht das vierte Tier, nicht den Antichristen. Vergessen wir das niemals. Was ist unsere Erwartung? Und auch persönlich, alles, was wir an Not und an Leiden, Sorgen erleben, das ist nur das Vorletzte. Das Letzte ist der Herr Jesus, das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Daniel sah ja ihn am Fluss, am Tigris, an dem Fluss, wo die Feinde Israels lebten. Und dort stand er, über diesem Ort der Feindschaft gegen Gott und gegen sein Volk. Und der in Leinen gekleidete Mann blieb bis zum Ende der Offenbarung in Daniel 12 dort stehen, bis zur Vollendung der Geschichte. Er behält das letzte Wort und es hat mich fasziniert. Wisst ihr, was das letzte Wort ist? Wie lautet dieses letzte Wort für die Seinen? Daniel 12, Vers 13. Da sagt er, der Herr Jesus, du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Das ist das letzte Wort des Herrn Jesus. Vielleicht können wir sogar einen versteckten Hinweis sehen, dass der Herr den Seinen erscheinen wird, bevor die Ereignisse der Trübsal beginnen. Denn das war ja genau das Thema der Vision Daniels. Es ging um die Drangsal. Und vorher sah er den Herrn Jesus. Und nur Daniel sah ihn. während die ungläubigen Weltmenschen sich verkriechen und verbergen mussten vor dem Richter dieser Erde. Und drittens sehen wir die Heiligkeit des Herrn Jesus. Vor ihm kann kein Mensch bestehen, nicht einmal der vielgeliebte Daniel, wie viel weniger ich. Wir wollen diese Heiligkeit des Herrn nicht vergessen. Und umgekehrt wollen wir auch dankbar sein, dass wir ihn sehen werden, wie er ist. Das ist ein wunderbares Gnadengeschenk. Das hat niemand von uns sich selbst verdient. Und Daniel erkannte die Stimme Gottes und er zitterte vor der Stimme Gottes. Und deshalb wurde er auch wieder aufgerichtet, bereits in diesem Leben. Eine interessante Parallelstelle steht in Johannes 19, Vers 37, wo der Herr zu Pilatus sagte: Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Also die Seinen kennen seine Stimme. Und dann tritt ab Vers 10 eine weitere Figur auf. Dieses Wesen muss eine andere Figur sein als in den Versen 5 bis 9. Das erkennen wir daran, dass er im Kampf die Hilfe eines anderen Engelwesens brauchte, nämlich von Michael. Und wir wissen, dass Christus keine Hilfe von Engeln benötigt. Er wird einst alle seine Feinde mit einem Wort vernichten. Also geht es hier um einen Engel, dessen Name uns hier nicht genannt wird. Ich möchte auch da die wichtigsten Passagen zu diesem Engel noch einmal mit uns lesen, damit wir sie gegenwärtig haben. Zuerst die Verse 10 bis 14. Und siehe, eine Hand rührte mich an, so dass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und er sprach zu mir: Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein, denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Da sprach er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Und dann noch ab Vers 18. Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich. Und er sprach: Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt. Und ich sprach: Mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Und er sprach: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Nun will ich wieder hingehen und mit dem Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Doch will ich dir verkünden, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Ja, es geht darum, weshalb dieser Engel gesandt wurde. Ich sehe da drei Aspekte. Erstens, er kam als Antwort auf Daniels Gebete. Zweitens, er kam, um Daniel zu stärken. Und drittens, er kam, um Daniel Einblick über Zukünftiges zu geben. Das sind wichtige Aufgaben der Engel. Zuerst sehen wir, dass die Sendung des Engels eine Antwort auf Daniels geistliches Leben war. Er wurde gesandt am ersten Tag, als Daniel sein Herz darauf richtete, zu verstehen, als er den Herrn suchte im Gebet und sich vor ihm demütigte. Und so erhört Gott die Gebete derer, die in ihm bleiben, steht in Johannes 15, Vers 7. Und er erhört sie sofort. Aber nicht immer werden die Folgen davon sofort sichtbar. Zumindest nicht, solange wir auf dieser Welt sind. Daniel musste zum Beispiel 3 Wochen warten. Und aus Offenbarung 5 und 8 wissen wir, dass Gebete der Heiligen als Räucherwerk direkt vor den Thron Gottes kommen. Gebete werden von den Engeln vor den Thron Gottes getragen. Und Gott setzt sogar die Engelwelt in Bewegung, wenn seine Kinder beten. So wichtig sind ihm die Gebete seiner Kinder. Ich muss gestehen, wenn ich das lese, bin ich mir der Wichtigkeit des Gebetes leider noch viel zu wenig bewusst. Wurde mir mit Schrecken bewusst. Zweitens kam der Engel, um Daniel zu stärken. Insgesamt dreimal wurde Daniel von einer Engelhand angerührt. Das erste Mal half ihm die Hand auf, sodass er sich auf die Knie und auf die Hände stützen und dann zitternd aufstehen konnte, in Vers 10 und 11. Das zweite Mal wurde Daniel befähigt, wieder zu reden. Er war ja verstummt, das ist in Vers 16. Und beim dritten Mal wurde er gestärkt, sodass er bereit war, auf das Wort Gottes zu hören, in Vers 18. Diese Stärkung, sie geschah zunächst körperlich, physisch, aber sie geschah auch mit Worten der Zuneigung, des Trostes und des Friedens. Zweimal wurde Daniel, du viel geliebter Mann, genannt. Zweimal finden wir dieses herrliche Wort, fürchte dich nicht. Die Welt muss sich fürchten vor dem, was Daniel sah. Und sie tat es auch. Aber diejenigen, die dem Herrn angehören, müssen sich nicht fürchten. Sie sind vielgeliebte Gottes. Sie sind nicht Gegenstand des Gerichtes. Ihnen gilt der Friede Gottes, trotz den Kriegen in dieser Welt. Aber der Stärkung voran ging Daniels Demütigung. Das ganze Kapitel spricht von der Selbstdemütigung Daniels. Und in dieser Haltung wurde er gestärkt. In dieser Haltung werden auch wir gestärkt und getröstet, wenn wir an die Zukunft denken. Wir haben von Richard gehört, dass sogar der Herr Jesus diese Stärkung erlebte durch einen Engel, nachdem er versucht wurde. Aber auch im Garten Gethsemane, als er im Gebetskampf war, da steht, dass ein Engel kam und ihn stärkte. Ich möchte uns Hebräer 1, Vers 14 lesen, was die Engel für uns sind. Hebräer 1, Vers 14. Sind sie, also die Engel, nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, welche das Heil erben sollen? Also der Herr sendet die Engel aus zum Dienst für diejenigen, welche das Heil erben. Wir werden sie kaum physisch sehen, wie Daniel, aber wir wissen, dass sie da sind als Gesandte zu unserer Stärkung. Und wir werden einst staunen, wo überall die Hand der Engel dahinter war, was wir heute nicht wissen. Und erst nach dieser Stärkung war Daniel bereit, das Wort Gottes zu hören. Und damit sind wir beim dritten Grund für die Sendung des Engels. In Vers 14 steht, dass er kam, um Daniel Einblick zu geben, was seinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Und in Vers 1 steht, dass das Wort von einer großen Drangsal handelt. Das wird in Kapitel 12, Vers 1 erklärt. Es ist eine Drangsal für Israel, wie es vorher keine gab. Und diese Drangsal bezieht sich in erster Linie auf die Zeit des Endes. Dann wird die größte Drangsal für Israel sein. Auch wenn es bereits vorher immer wieder solche Drangsale gab. Wenn wir an die Zeit von Haman denken, der alle Juden ausrotten wollte. Wenn wir an den Holocaust denken und so weiter. Aber es wird eine noch größere Drangsal kommen. Und Vers 14 ist der Schlüssel fürs Verständnis der Prophetie in Daniel 11 und 12. In Kapitel 11 wird da zunächst die nähere Geschichte Israels geschildert, aber es wird alles gesagt in Bezug auf das, was am Ende mit den Juden geschehen wird. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Israel ist das Zentrum der biblischen Prophetie im Alten Testament. Diesem Volk offenbarte der Herr sich. Aus diesem Volk kam der Herr Jesus. Und an diesem Volk beweist Gott seine Gnade für den sündigen Menschen. Und deshalb hat das Volk Israel eine Zukunft. Der Herr wird es durchs Gericht hindurch erretten. Es wird als sein Bundesvolk sein irdisches Reich erben. Während übrigens unsere Verheißungen mehrheitlich eben den Himmel zum Inhalt haben. Auch in Daniel 10, Vers 21 wird die Verkündigung betont. Der Engel verkündete Daniel, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Wahrheit drückt ja die Festigkeit, die Zuverlässigkeit, die Beständigkeit aus. Etwas, worauf man sich absolut verlassen kann. Und Ausleger haben gezählt, dass sich rund 150 Prophetien aus Daniel 11 bereits erfüllt haben, im Persischen und im Griechischen Reich. Einige davon werden wir anschauen, wenn wir zu Daniel 11 kommen. Wer hätte das im Voraus so sagen können? Wie groß wäre die Wahrscheinlichkeit, dass all das eintrifft? Wir können mit Sicherheit wissen, dass Gottes Wort Wahrheit ist. Er kennt die Geschichte im Voraus und er offenbart sie uns. Er tut nichts, ohne dass er es seinen Propheten und damit auch uns geoffenbart hätte. Und auch das ist ein Trost. Ja, unsere Welt geht schlimmen Zeiten entgegen. Ja, die Trübsal kommt für Israel. Ja, auch der Abfall der Christenheit, der kommt, der ist bereits da. Und ja, es gibt finstere Mächte, die alles bekämpfen, was Gottes Pläne sind. Aber der ganze Verlauf dieser Ereignisse war von Anfang an im Buch der göttlichen Wahrheit festgelegt. Es überrascht ihn nichts davon. Der Herr wird die Geschichte zu ihrem Ende bringen. Und gewisse Dinge teilt er uns mit, damit wir nicht erschüttert werden, sondern sie verstehen. Und am Ende wird die Erlösung der Seinen stehen. Das gilt uns, den Gläubigen aus der Gemeinde, es gilt auch dem bekehrten Überrest Israels. Der Herr wird seine Geschichte zum Ziel führen, auch die Geschichte Israels. Schlagen wir auf, 5. Mose 4, Vers 30. Da redet der Herr zum Volk Israel viele, viele Jahre, bevor Daniel gelebt hat. Wenn du in der Drangsal bist und dich alle diese Dinge getroffen haben, am Ende der Tage, so wirst du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehren und seiner Stimme gehorsam sein. Und dann gehen wir zurück zu Daniel, Daniel 12, Vers 1. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Also Wiederholung dieser Vorhersage aus 5. Mose 4. Und es wird sich erfüllen. Und so spielten Engel immer wieder eine wichtige Rolle in der Verkündigung des Ratschlusses Gottes. Richard hat uns das gezeigt in der Einleitung. Engel waren beteiligt an der Gesetzgebung. Engel verkündeten eben diese großen Prophetien, einem Daniel oder Zacharia. Sie offenbarten Gottes Pläne. Engel verkündeten die Ankunft des Messias, haben wir gehört. Sie verkündeten auch die Auferstehung des Herrn Jesus und die Himmelfahrt. Und Engel verkünden das Evangelium in der Endzeit, gemäß Offenbarung 14 und so weiter. Ja, und wie ernsthaft ist da der Aufruf, aufmerksam auf die Worte zu achten, welche die Engel im Auftrag Gottes verkündigt haben. Daniel sollte genau darauf achten, sie verstehen, sie richtig einordnen. Und so betete Daniel: Rede, mein Herr, denn du hast mich gestärkt. Und das ist auch unser Auftrag. Achten wir genau auf das prophetische Wort Gottes. Wenn wir über die Zukunft Bescheid wissen wollen, dann müssen wir nicht im Internet lesen oder in der Zeitung. Auch nicht die Meinung der Menschen einholen, irgendeine Umfrage machen. Nein, wir sollen Gott befragen über die Zukunft. Er lädt uns dazu ein, ihn zu befragen über das Zukünftige. Und so wollen wir mehr als auf alles andere auf das Wort Gottes achten, dass wir beten wie Daniel zum Herrn, dass er zu uns redet. Ja, wir haben gelesen, diese Frage des Engels: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Er kam aufgrund der Gebete Daniels. Er kam, um Daniel zu stärken, und er kam, um Daniel zu lehren über das Zukünftige. Und so kommen wir zum dritten und letzten Teil der Predigt, zum Kampf in der unsichtbaren Welt. Wir erhalten ja hier in einigen wenigen Versen einen der erstaunlichsten Einblicke in die unsichtbare Welt, hinter die Kulissen. Ich lese auch hier noch einmal die Verse, die davon berichten, zuerst Vers 13. Da steht: Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Und dann ab Vers 20. Und er sprach: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Nun will ich wieder hingehen und mit dem Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Doch will ich dir verkünden, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene, als nur euer Fürst Michael. Auch ich stand ihm im ersten Jahr Darius des Meders bei, um ihn zu stärken und ihm zu helfen. In Vers 13 erfahren wir, weshalb Daniel so lange auf die Antwort warten musste, auf die Antwort seiner Gebete. Der Engel, dem die Antwort anvertraut wurde, war in einem Kampf mit dem Fürsten von Persien involviert. Und nur weil der Fürst Michael ihm zu Hilfe kam, konnte er seine Reise zu Daniel überhaupt fortsetzen. Offenbar führte Michael diesen Kampf für ihn weiter. Das Wort Fürst bedeutet Befehlshaber, Vorsteher oder Anführer. Es wird angewendet für Menschen, für Engel und sogar für den Herrn Jesus. Er hatte den Titel Fürst des Friedens zum Beispiel. Und es wird sofort klar, dass hier keine menschlichen Führer, zum Beispiel Kyrus, gemeint sind, sondern eben Engelfürsten. Es gibt gute Engelfürsten und es gibt böse Engelfürsten. Und beide stehen Heeren von Engeln vor. Also es gibt Hierarchien auch in der unsichtbaren Welt. Und der oberste, der böseste Fürst ist Satan. Er wird der Fürst dieser Welt genannt. Und der oberste und beste Fürst der guten Engel ist Christus. Er wird einst der Fürst aller Fürsten und eben der Friedefürst heißen. Und wir erfahren in Vers 13, dass in der unsichtbaren Welt ein erbitterter Kampf zwischen einem Engelfürsten Gottes und einem Engelfürsten Satans stattfand. Und dieser Kampf begann womit? Mit Daniels Gebetszeit. Es hat mich etwas erschaudern lassen, wenn ich darüber nachdachte, welchen Einfluss Gebete auf die unsichtbare Welt haben. Und interessant ist, dass Engel Satans offenbar den Weltreichen vorstehen und Macht über sie ausüben. Also Persien hatte einen Fürsten, Griechenland hatte einen Fürsten und mit Sicherheit hatten auch Babel, Rom und andere Reiche solche Fürsten. Das sage nicht ich, das sagt das Wort Gottes, das wollen wir nachlesen in Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 4, Vers 5 und 6. Diese Stelle habe ich neu gefunden in diesem Zusammenhang. Es handelt sich um die Versuchung des Herrn Jesus durch den Teufel, durch Satan. Und da steht in Kapitel 4, Vers 5 und 6, da führte der Teufel ihn, den Herrn Jesus, auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Satan sagte das, die Macht über alle Reiche der Erde wurde ihm gegeben und er hat die Macht, sie zu delegieren. Und der Herr Jesus widersprach ihm nicht. Dieser Engelfürst von Persien hatte nur einen Auftrag, den Plänen Gottes zu widerstehen. Das Wort widerstehen bedeutet sich gegen etwas aufstellen, Position beziehen dagegen. Und dieser Fürst übte Macht über Persien aus, mit dem Ziel, die Pläne Gottes zu verhindern. Und offenbar hatte dieser Fürst Persiens ein Interesse daran, dass Daniel diese Botschaft nicht erhalten würde. Weil in dieser Botschaft ging es unter anderem um das Ende des persischen Reiches. Aber es ging auch um das Fortbestehen der Nation Israels bis zu ihrer Rettung. Und dagegen kämpfte dieser Fürst an. Und auf Gottes Seite umgekehrt, da kämpfte nebst dem Engel, der die Botschaft überbrachte, auch Michael. Sein Name bedeutet, wer ist wie Gott? Das wird ja Israel einst erkennen. Er ist der Einzige, der in der Bibel Erzengel genannt wird, ein Oberster der Engel. Er stritt mit Satan um den Leib Moses, steht in Judas 1, Vers 9, aber er überließ die Strafe Gott. Und er wird zuletzt in Offenbarung 12 gegen Satan kämpfen und diesen aus der unsichtbaren Welt verstoßen. Aber in dieser Vision in Daniel 11, 10, 11 und 12, da wird er genannt einer der vornehmsten Fürsten. Und in Vers 21 wird er genannt euer Fürst, Israels Fürst. Und in Kapitel 12, Vers 1 wird er genannt der Fürst, der für die Kinder Israels eintritt, einsteht. Und zwar in der Zeit der Drangsal. Und was wird die Drangsal einklingen, einläuten? Die Stimme des Erzengels steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Die Stimme des Erzengels wird ertönen, dann geschieht die Entrückung. Und dann wird der Erzengel Michael für Israel kämpfen. Also während alle Heidenvölker einen Dämon als Fürsten haben, hat Israel Michael als Fürsten. Michael bekämpft alles, was sich Gott und seinem Volk entgegensetzt. Und Michael hatte damals sehr viel Arbeit. Und er hatte während der ganzen Weltgeschichte sehr viel Arbeit. Und er wird noch viel Arbeit vor sich haben, wenn wir an die Zukunft Israels denken. Und nachdem Satan gesehen hatte, dass Gott seinen obersten Engel Michael sandte, um über die Interessen Israels zu wachen, da sandte Satan was? Auch einen seiner Engel, um seine Interessen in Persien zu verteidigen und später dasselbe in Griechenland. Und damit wird klar, dass Konflikte und wichtige Ereignisse auf dieser Welt ihren Ursprung in Konflikten in der unsichtbaren Welt haben. Besonders wenn sie Gottes Volk betreffen. Also Kriege auf dieser Erde werden zuerst in der Engelwelt geführt. Ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber ich kann es mir vorstellen, dass es tatsächlich immer so ist. Aber ganz besonders über den schweren Kämpfen, die wir in Daniel 11 antreffen werden. Ich habe mich gefragt, wie könnten solche Kämpfe sich konkret auf dieser Erde ausgewirkt haben? Vielleicht beeinflussten Gottes Engel Kyrus, die Juden zurück ins Land zu führen. Aber Satans Engel organisierten Widerstand gegen die Rückkehrer, bis der Tempelbau stillstand. Und in Persien bedienten sie sich Hamans, der die Juden ausrotten wollte. Später im griechischen Reich beeinflussten die Engel Satans Antiochus Epiphanes, der gegen die Juden vorging. Aber alle diese Pläne scheiterten. Es wäre spannend zu wissen, welche Auseinandersetzungen in der unsichtbaren Welt zu diesen und zu späteren Ereignissen geführt haben. Was führte etwa zum Holocaust? Was führte zur Gründung des Staates Israels? Was geschah da in der unsichtbaren Welt? Oder was wird sich in der unsichtbaren Welt abspielen, wenn es um die Wiederherstellung Israels gehen wird? Wir können sicher sein, dass in der Himmelswelt über alles, was die Heilsgeschichte Gottes betrifft, schwere Kämpfe ausgetragen werden. Satan wird bis zuletzt versuchen, Gottes Heilsplan zu verhindern. Und der Kampf in der unsichtbaren Welt wird andauern bis in die letzte Zeit, genau genommen bis in die Mitte der Trübsalszeit. Und dann wird dieser letzte Kampf zwischen Michael und Satan selbst ausgefochten. Dann wird Satan auf die Welt geworfen und hat keinen Zugang mehr in der unsichtbaren Welt. Und dann wird sein Kampf für die ganze Welt sichtbar werden, der jetzt noch unsichtbar ist. Ich möchte noch auf die Verse 20 und folgende Bezug nehmen. Der Engel sagt, er müsse zurückkehren in den Kampf gegen den Fürsten Persiens. Also der Kampf war noch nicht abgeschlossen. Und er sagte zudem voraus, dass nach diesem Fürsten, das nach ist betont wörtlich, der Fürst Griechenlands kommen werde. Und damit ein neuer Feind, der gegen Israel kämpfen würde. Und wir wissen es heute, nach dem Persischen kam das griechische Weltreich. Im Kapitel 11 sehen wir, wie dieser Übergang auf dieser Erde aussah. Es wird beschrieben. Und dieser Wechsel mit all seinen Kämpfen auf der sichtbaren Welt wurde in der unsichtbaren Welt vorbereitet. Damals war ja das Persische Reich erst ganz am Anfang. Es würde noch mehr als 200 Jahre dauern, bis es abgesetzt würde, bis das Griechische Reich kam. Aber der Engel erkannte bereits Gottes Pläne. Und er wusste, welchen noch schlimmeren Widerstand Gottes Volk durch das Griechische Reich erleben wird. Und darum geht es ja dann in Kapitel 11. Und der Engel wusste natürlich auch, dass in der Engelwelt ein erneuter Kampf diese Geschichte begleiten würde. Und so sehen wir in Daniel 10 einfach mit ein paar wenigen Worten die Geschichte aus Kapitel 11 und 12 aus der Sicht der unsichtbaren Welt. Wir sehen die Mächte, die hinter all dem stehen, was auf dieser Erde geschah. Dann habe ich mir lange überlegt, was Kapitel 11, Vers 1 bedeutet. Da wird ja auf das erste Jahr von Darius Bezug genommen. Ich habe mich gefragt, was geschah in diesem Jahr. Es wurde das Edikt des Kyrus zugunsten der Juden verfasst. Daniel wurde in die Löwengrube geworfen in diesem Jahr und Daniel erhielt die Prophetie der 70 Jahrwochen in diesem Jahr. Und es ist mir nicht ganz klar, worauf sich das ihn und das ihm in Vers 1 bezieht. Es kann sich natürlich direkt auf Michael beziehen, dann würde es die gegenseitige Hilfe in der Engelwelt betonen. Es könnte sich aber auch auf Darius beziehen, dass er gestärkt wurde in seiner Haltung Daniel gegenüber, bis zur letztendlichen Befreiung Daniels. Die bösen Mächte wollten ihn ja zum Mord an Daniel beeinflussen. Aber letztendlich wurde Daniel befreit. Oder könnte es sich sogar auf Daniel selbst beziehen? Es war ja seine Gebetstreue trotz allen Widerständen. Die führte dazu, dass Daniel gerettet wurde und vor allem eben, dass er diese Vision aus Daniel 9 überhaupt empfangen hatte, mit den 70 Jahrwochen. Welchen Einfluss hatte wohl da die unsichtbare Welt auf die Ereignisse auf dieser Erde? Ja, letztendlich steht bei diesen Kämpfen immer die Feindschaft gegen Gott und gegen sein Volk im Vordergrund. Und deshalb wird Michael in diesem Zusammenhang explizit als der Fürst Israels bezeichnet. Er war es, der diesen Kampf führte, damals und bis in die letzte Zeit hinein. Und auf dieser Welt konnte niemand dem Engel, der zu Daniel sprach, in diesem Kampf beistehen. Auch Amerika kann das nicht. Amerika wird Israel nicht retten. Nur Michael, der Gottes Interessen für Israel durchsetzte, er konnte es. Und wir lernen daraus, dass Dinge, welche das Wort Gottes betreffen, welche das Volk Gottes betreffen, sehr umkämpft sind. Im Alten Testament war das Israel. Im Neuen Testament ist es die Gemeinde. Und Satan bietet alle Kräfte der unsichtbaren Welt gegen Gott und gegen sein Volk auf. Und wenn wir das wissen, müssen uns dann die Kämpfe um Israel verwundern, während Jahrtausenden. Muss uns der weltweite Hass gegen Israel verwundern? Muss es uns verwundern, dass die ganze Welt sich noch einmal gegen Israel versammeln wird, dass ein schlimmerer Holocaust noch kommen wird? Satan hasst dieses Volk. Muss es uns verwundern, wenn Christen auf der ganzen Welt gehasst, manchmal sogar verfolgt werden? Verwundern uns die Kämpfe und die Anfeindungen im Inneren der Gemeinde? Oder die Zunahme von Irrlehren? Verwundert uns das? Satan hasst die Gemeinde. Er hasst vor allem das Gebet in der Gemeinde. Wir haben es gehört in der Einleitung, die Gemeinde ist Grundfeste der Wahrheit und Satan ist der Vater der Lüge. Er muss die Gemeinde hassen. Müssen uns die weltweiten Maßnahmen gegen ein Virus verwundern? Wer steht an der Spitze der Nationen? Wer steuert die Großen dieser Welt? Wer steuert ganze Nationen und ihre Führer? Manchmal sieht man es ganz direkt, manchmal ist es gut verborgen. Oder es gibt Zeiten, wo es nicht sichtbar ist. Und trotzdem, wir wissen darum, aber wir sollen diese Mächte nicht bekämpfen, sondern wir sollen beten für die Obrigkeiten. Wir sollen uns dort unterordnen, wo wir es können, aber immer im Wissen um diese geistlichen Realitäten. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, gegen diese Vorgänge hinter den Kulissen zu kämpfen. Wir müssen keinen Kampf gegen die Dämonenwelt führen. Da würden wir kläglich scheitern. Aber wir haben den Schutz. Und es hat auch eine tröstliche Seite, all das, was ich gesagt habe. Daniel war mit seinem Schmerz um Israel, um Gottes Volk nicht alleine, sondern Gott ließ in der unsichtbaren Welt mächtige Engel für sein Volk kämpfen. Einen der obersten Engel setzte er ein als Fürsprecher für sein Volk. Und offensichtlich wurde Michael mit den Dämonen von Persien und Griechenland fertig. Beide Weltreiche endeten. Beide konnten die Juden trotz heftigen Versuchen nicht ausrotten. Gott schützte sein Volk darüber hinaus, über das Wirken der Engel, auch durch das Buch der Wahrheit. Also sein Wort schützt Gottes Volk. Gottes Engel konnte nicht daran gehindert werden, das Wort Gottes zu verkündigen, das den letzten Sieg bezeugt. Und so bleibt das Wort Gottes festgelegt und es bleibt bestehen. Und es schützt sein Volk, Israel, aber auch die Gemeinde. Der Herr wird sein Volk ans Ziel bringen, gegen allen Widerstand in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und es hat auch die tröstende Seite, dass Dämonen zwar Macht und Einfluss haben, und dieser ist riesig, aber ihre Macht und ihr Einfluss sind beschränkt. Letztendlich wird sich erfüllen, was im Buch der Wahrheit steht, was auch immer diese bösen Engelfürsten planen und tun mögen. Wir müssen keine Angst haben vor diesen Dämonen. Respekt und das Sehen dieser Realitäten, das ist angebracht, ja. Aber wir müssen uns nicht fürchten. Ich denke, wir werden einst staunen, was hinter den Kulissen lief, wie vieles in der unsichtbaren Welt stattfand, zu unserem Besten, auch zum Schutz seiner Gemeinde. Aber das Ganze hat natürlich auch eine persönliche Seite. Satan greift immer wieder Gottes Volk ein, an, aber Satans Engel greifen auch Kinder Gottes immer wieder an. Vor allem, wenn wir uns aufmachen zu Aufbrüchen im Gebet oder zum Tun des Willens Gottes. Weshalb landete wohl Daniel in der Löwengrube? Er war ja ein eindrücklicher Beter. Und es wäre interessant zu wissen, eben was in der unsichtbaren Welt stattgefunden hat. Und auch wir müssen mit diesem Widerstand rechnen. Nicht immer, aber es kann durchaus sein, dass dieser Widerstand kommt in vielfältiger Art und Weise, wenn wir Gottes Willen tun möchten. Es kann Widerstand sein. Es kann Entmutigung sein. Es können Angriffe von außen oder von innen sein. Es können Anfechtungen sein und so weiter. Lasst uns lesen Epheser 6, Verse 10 bis 13 zu dieser persönlichen Seite. Aus Zeitgründen lesen wir jetzt nicht den ganzen Abschnitt. Er würde bis Vers 20 gehen, das könnt ihr gerne zu Hause tun. Ich lese einfach die Verse 10 bis 13, die Einleitung. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wörtlich heißt es, lasst euch fortlaufend stärken im Herrn. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Also wir wollen uns bewusst sein, wer unser Feind ist, mit wem wir es zu tun haben. Aller Widerstand kommt nicht primär von Menschen. Wir wollen nicht vergessen, wer der wahre Feind ist. Der Feind sind nicht sündige Menschen, sondern ein böses System. Paulus nennt Gewalten, Mächte, Weltbeherrscher der Finsternis und sie steuern das Verhalten der Menschen. Und diesen Feinden können wir nicht mit unseren menschlichen Strategien und unseren guten Reden widerstehen. Wir benötigen eben diese Waffenrüstung Gottes. Und dann ganz interessant, sie wird zusammengefasst mit den Schlussworten, indem ihr zu aller Zeit betet. War das nicht Daniels Kampfstrategie? Es war das Geheimnis Daniels, sein Gebetsleben. Und sie beginnt mit dem Aufruf, lasst euch stärken im Herrn. Das war es, was Daniel erlebt hat aufgrund seines Gebetslebens. Ja, und so möchte ich zum Schluss kommen. Die Grundlage von allem, was wir hier erfahren haben, war eben Daniels geistliches Leben, seine Demut, sein Gebetsleben, sein Verstehenwollen. Wir können das nicht genug betonen. Menschen wie Daniel offenbart der Herr seine Pläne. Und eine solche Haltung führt dazu, dass wir den Herrn Jesus erkennen und seinem Herzen nahe kommen. Solche Menschen sind viel geliebt bei ihm. Es ist auch wichtig, dass wir bei allem Nachdenken über die Zukunft zuerst den Herrn Jesus sehen. Er ist das Ziel der Geschichte. Er ist unser Schutz. Er ist unsere Zuversicht. Dann haben wir gesehen, dass Daniel erlebte, wie sein Gebet beantwortet wurde von Engeln, die Gott gesandt hat. Also Gott setzt sogar die Engelwelt in Bewegung, wenn seine Kinder beten. Daniel erlebte, wie Engel ihn stärkten und trösteten. Wer sich demütigt vor Gott, kann diese Stärkung, diesen Trost erleben. Und Daniel erlebte, wie Engel ihm Einblick über Zukünftiges gaben, über das, was im Buch der Wahrheit festgelegt war. Wie oft hat sich dieses Buch bereits als wahr erwiesen? Mögen wir aufmerksam achten auf dieses Wort Gottes. Und zuletzt haben wir die Kämpfe in der unsichtbaren Welt gesehen. Sie gelten vor allem den Dingen, die mit Gottes Volk zu tun haben, im Alten Testament und im Neuen Testament. Und sie sind eine Realität. Aber diese Kämpfe müssen uns nicht erschüttern. Ihre Macht ist beschränkt. Und wir sollen uns vielmehr eben schützen mit der Waffenrüstung Gottes. Und wir werden in den nächsten Predigten hören, welche Botschaft Daniel übermittelt wurde, welche Auswirkungen die Kämpfe in der unsichtbaren Welt auf diese Erde hatten. Einige Dinge haben sich bereits erfüllt, da können wir staunen darüber. Andere sind noch zukünftig, da können wir Gewissheit erhalten, was noch geschehen wird. Ich möchte abschließen mit dem Wort aus Jesaja 46, Vers 9 bis 11. Ich habe dieses Wort bereits letzten Sonntag gelesen, das weiß ich, aber es passt auch sehr gut zu Daniel, deshalb lese ich es noch einmal. Jesaja 46, Vers 9 bis 11. Gedenkt an die Anfänge von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch geschehen ist, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen, und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Ja, lasst uns noch beten. Ja, Herr Jesus, danke vielmals für das Kapitel Daniel 10, wo wir haben dürfen, für den Blick hinter Kulissen. Danke vielmals, dass wir dürfen sehen, ein bisschen etwas von dem, was auch in der unsichtbaren Welt sich abspielt. Und danke dürfen wir vor allem wissen, dass du der bist, der den Sieg behaltet über all die Vorgänge, auch in der unsichtbaren Welt. Und letztendlich wird Satan und all seine Fürsten werden besiegt sein und es wird eine Welt geben, wo sie keinen Platz mehr drin haben. Ich möchte dir danken sagen, dass du auch die Geschichte zu deinem Ziel führst, das du festgelegt hast. Ich möchte dir auch danken sagen, ja, für die Kraft vom Gebet, wo wir nur staunen können, wo ich mir oft viel zu wenig bewusst bin, was Gebet auswirkt, auslöst. Ja, danke, dass du uns auch die mächtige Waffe vom Gebet auch gegeben hast und hilf uns, dass wir viel mehr noch davon Gebrauch machen, dass wir dich suchen im Gebet, aber auch im Studieren und im Nachdenken über dein Wort, so wie es Daniel gemacht hat. Ich möchte dich auch bitten, dass wir immer besser auch erkennen können, was die wirklichen Realitäten sind, was hinter all dem steht, was wir auf dieser Welt sehen. Dass wir nicht unser Vertrauen in die Welt setzen, die unter der Macht vom Fürst von dieser Welt steht, sondern dass wir unser Vertrauen in dich setzen und in das, was du schaffen wirst in der Zukunft. Und so wollen wir dich bitten, um dein baldige Wiederkommen und dass wir dürfen parat sein, wenn es so weit ist. Wir wollen auch bitten, dass wir auch in allen Umständen von unserem Alltag uns immer wieder daran erinnern dürfen, dass die Schwierigkeiten, die wir oft erleben, nicht das Letzte sind, sondern dass das letzte Wort du haben wirst. Und dass wir dürfen wissen, dass für die, die an dich glauben, an dir festheben, dass es ja Worte von der Verheißung sind, von einer herrlichen Zukunft. Amen.
Ja, danke für den Blick, den du uns geöffnet hast für diese Situation. Ich weiß, wie es euch gegangen ist. Ich habe recht viel lernen. Es ist so wie, ja, man ist so ein bisschen wie dabei gewesen, dort mit dem Fluss, mit dem Daniel. Es wird uns so richtig bewusst, dass wir, ja, wir es wirklich nicht anders können, als in Gottes Hände uns bergen. Wenn wir sehen, was da abgeht um uns herum, wie wir einfach allem ausgeliefert sind, letztendlich, und wir uns einfach dürfen erfreuen an unserem Herr und uns einfach dürfen auf seine Seite werfen. Ja, wir brauchen den Herr. Ich brauche dich alle Zeit, singen wir im Lied 120. Ich möchte noch einstimmen in das Schlusslied. Lied 120. Ja, wir brauchen ihn. Ohne ihn, ja, wo wären wir da? Ja, wir stehen drauf und ich möchte die Stelle lesen. Uns zum Trost, die Stelle, die wir auch schon gehört haben heute, auszugsweise, oder wo der Yves bereits schon Bezug genommen hat dazu. Es geht auch um den Erzengel, der Befehl gibt. 1. Thessalonicher 4, ich lese ab Vers 16. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in die Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei ihm, dem Herrn, sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Herr Jesus, wir danken dir, Herr, für dieses Wort, das wir haben, das uns Trost ist, das uns aber auch einen Einblick gibt über das, was geschehen ist und was noch wird geschehen. Und ja, es hilft uns auch dabei, alles einzuordnen, und auch es hilft uns, dass wir nicht den Mut verlieren, ja, in allem, was die Welt so umtreibt. Ja, danke, Herr, für die Trostworte, die wir haben, dass wir dürfen einander trösten und dass wir dürfen wissen, dass ja, wir einfach dürfen, ja, aufmerksam sein und auf den Ruf, auf den Befehl dürfen Acht geben, wo du uns wirst zu dir rufen. Ja, wir möchten die Stimme nicht, ja, verpassen, Herr. Und so danken wir dir für das heutige Wort. Danke, Herr, für den Yves, der sich da dich als Thema angewagt hat und das uns so hat dürfen, ja, aufzeigen, Herr, wie das sich abgespielt hat. Und wie wir es dürfen sehen und ja, erkennen, Herr, dass es uns kein verborgenes Geheimnis ist, sondern dass wir es dürfen lesen und verstehen mit all den Zusammenhängen, die du uns aufgezeigt hast. Danke für den Tag, hilf uns auch bei den weiteren Gedanken, die uns noch, die wir dürfen mitnehmen auch von dem heutigen Morgen, dass du uns auch hilfst, die richtigen Konsequenzen, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Danke auch für die Zusage, die du gemacht hast, für die Verheißung, die es gebetet hat, Herr. Ja, dass wir allerzeit sollen beten, Herr. Ja, da möchte ich mich ganz als Erstes darunter stellen und dass du mir auch hilfst da dabei. Danke jetzt für den Morgen, für den Tag, für den Sonntag, dass du uns auch da gibst zur Erholung und zur Stärkung. Ja, danke, dass wir dich haben. Amen. Amen. Segnete Sonntag.